Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Herzlich willkommen zum Gottesdienst der Stadtmission Wolfsburg. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Wunder. Wir sind gespannt, was wir darüber hören. Die Predigt hält heute Carsten Krüger. Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes beten. Herr Jesus Christus, und ich danke dir, dass wir jetzt miteinander Gottesdienst feiern können. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, uns ermutigst und für die neue Woche stärkst. Amen. Gemeinsam wollen wir jetzt wieder Lieder miteinander singen. Sandra Fly hat uns wieder einige Lieder vorbereitet. Viel Segen damit.
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch Gottes Geist empfangen kam Christus in die Welt, Jesus mein Retter. Ja, ich glaub an Gott den Vater und an Christus seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Deinen Namen, Jesus. Und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaub an dich, Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung.
deinem Namen. Ja, ich glaub, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Glaub an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ich glaub daran. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen.
Ein Text von Jürgen Werth. Der Weinkenner schnalzt mit der Zunge. Gewöhnliches Wasser wird edelster Wein. Ihm nach, rufen Alte und Junge. Wer 5000 satt macht, muss Gottes Sohn sein. Der Lahme verdaut seinen Bein, beginnt einen stürmischen Freudentanz. Der Blinde braucht nicht mehr zu weinen. Sein Auge wird hell und berauscht sich am Glanz. Der Tote erwacht neu zum Leben, denn Jesus holt ihn aus dem Tode heraus. Wer ihm folgt, kann Leben erleben. Die Herrlichkeit Gottes strahlt von ihm aus. Halleluja! Jesus tut Wunder. Mit eigenen Augen haben wir es gesehen. Halleluja! Jesus tut Wunder. Durch seine Kraft sind Wunder geschehen.
In einem kleinen Dorf in Afrika, in einem Dorf ohne Strom, weit ab von der nächsten Apotheke, weit ab vom nächsten Krankenhaus, starb eine junge Frau bei der Geburt ihres zweiten Kindes. Zurück blieb ein zweijähriges Mädchen und ein Frühgeborenes. Schnell füllte man die einzige Wärmflasche, die es im Dorf gab, um dem Frühgeborenen die notwendige Wärme, die es brauchte, zukommen zu lassen. Aber die Wärmflasche riss, ging kaputt. Und es bestand die Gefahr, dass das Neugeborene die kommende kalte Nacht nicht überleben würde. Die Missionsärztin Dr. Helen Roseware rief schnell die Waisenkinder, die sie in dem Dorf betreute, zusammen, um für diese Situation zu beten. Aber als sie das Gebet der 10-jährigen Ruth hörte, da wurde ihr ganz anders. Ruth betete nämlich: Lieber Gott, mach, dass wir eine Wärmflasche bekommen, und zwar heute noch, denn morgen könnte es zu spät sein. Und wenn du schon mal dabei bist, dann schick auch noch eine Puppe mit. Helen Roseware glaubte an Gott. Sie glaubte auch daran, dass Gott Wunder tun kann, auch heute noch. Aber dieses Gebet war doch vielleicht doch etwas zu verwegen. Schließlich war in den vergangenen 4 Jahren in diesem Dorf nicht ein einziges Paket angekommen. Und wer würde schon auf die Idee kommen, eine Wärmflasche nach Afrika zu schicken? Aber das Wunder geschah. Ein paar Stunden später kam ein Auto vorbei und brachte ein Paket. In dem Paket befanden sich Lebensmittel, Kleidungsstücke, Verbandsmaterial für Leprakranke und eine Wärmflasche. Als die kleine Ruth davon erfuhr, lief sie dahin und wühlte in dem Paket und fand ganz unten tatsächlich auch noch eine Puppe für das 2-jährige Mädchen. Dieses Paket war 5 Monate zuvor von der ehemaligen Kindergottesdienstleiterin von Dr. Helen Roseware gepackt worden. Und beim Packen hatte diese den Eindruck von Gott, dass sie eine Wärmflasche hineinlegen sollte. Ein Mädchen aus der Kindergottesdienstgruppe hatte noch eine Puppe gebracht. Zufall? Eine unglaubliche Fügung des Schicksals? Oder ein Wunder Gottes? Wie die Antwort auf diese Frage ausfallen wird, hängt wahrscheinlich davon ab, woran du glaubst. Als Christ würde ich sagen, ein Wunder Gottes, ganz klar. Aber die grundsätzliche Frage stellt sich, ist es überhaupt wichtig, dass wir als Christen an Wunder glauben? Nun, ich denke schon. Denn schließlich glauben wir daran, dass Gott die Welt erschaffen hat, dass Gott die Erde erschaffen hat mit seinen Pflanzen, mit den Tieren und den Menschen. Wir glauben daran, dass die Wunder der Bibel wahr sind, die wir dort lesen können. Und wir glauben daran an das größte Wunder überhaupt, dass Jesus von den Toten wieder lebendig geworden ist. Wenn ich daran nicht glauben kann, dann ist mein Glaube schwach und steht auf tönernen Füßen. Die Frage bleibt aber, tut Gott auch heute noch Wunder, so wie wir es gerade in der Geschichte gehört haben? Vor etwa einem Jahr bin ich auf ein Buch gestoßen, Wunder, was ist wirklich dran, geschrieben von Lee Strobel, wo er genau dieser Frage nachgeht. Tut Gott heute noch wirklich Wunder? Vielleicht muss man erstmal ein bisschen Hintergrundwissen zu Lee Strobel haben. Lee Strobel war in seinem ersten Beruf Journalist. Er arbeitete an einem Gericht. Mit Ende 20, er war gerade frisch verheiratet, bekehrte sich seine Frau zu seinem Entsetzen zum Christentum. Lee versuchte mit den Gaben, die er hatte, also mit journalistischer Akribie, Beweise und Indizien zu sammeln, um seine Frau davon zu überzeugen, dass Jesus nicht auferstanden sein kann. Am Ende seiner Reise musste er aber kapitulieren und wurde selber Christ und schließlich Pastor. Über diese Geschichte schrieb er ein Buch, Der Fall Jesus, und sie wurde auch verfilmt mit dem gleichen Titel. Sehr sehenswerter Film. Aber bevor ich nun weiter auf das Buch und seinen Inhalt eingehen möchte, möchte ich erstmal zu einer Definition von Wunder kommen. Im heutigen Sprachgebrauch kommt das Wort Wunder ja relativ häufig vor. Wir sagen, das hast du wunderbar gemacht. Aber das ist eigentlich kein Wunder, sondern nur eine tolle Leistung, wenn wir das meinen. Und auch das Wunder von Bern war nicht wirklich ein Wunder, sondern nur der völlig überraschende Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft 1954 im Endspiel der Weltmeisterschaft gegen die schier übermächtige ungarische Nationalmannschaft, die zuvor in 31 Spielen unbesiegt gewesen ist. Und auch sogenannte Wunderkinder können keine Wunder vollbringen, sondern sind einfach nur überdurchschnittlich intelligent. Ja, selbst ein Lottogewinn ist kein Wunder, sondern nur ein sehr unwahrscheinliches Ereignis. Es sei denn, du besitzt gar keinen Lottoschein. Also ein Wunder ist immer etwas wissenschaftlich nicht zu Erklärendes. Es steht im Widerspruch zu den Naturgesetzen. Wenn ich im Folgenden von Wundern spreche, dann soll folgende Definition, die ich gefunden habe, gelten. Ein Wunder ist ein Ereignis, das durch die Macht Gottes bewirkt wird. Eine vorübergehende Ausnahme vom natürlichen Lauf der Dinge, um zu zeigen, dass Gott im Lauf der Geschichte handelt. Noch einmal. Ein Wunder ist ein Ereignis, das durch die Macht Gottes bewirkt wird. Eine vorübergehende Ausnahme vom natürlichen Lauf der Dinge, um zu zeigen, dass Gott im Lauf der Geschichte handelt. Es geht also immer um die Verherrlichung Gottes. Um das mal zu verdeutlichen, was ist eine Ausnahme vom natürlichen Lauf der Dinge? Der natürliche Lauf der Dinge ist, dass dieser Stift dem Gesetz der Schwerkraft folgt und wenn ich ihn fallen lasse, fällt er auf den Boden. Dieses Experiment kann ich so oft wiederholen, wie ich will. Der Ausgang ist immer der gleiche. Es sei denn, ich greife ein. Und das kann Gott. Davon bin ich fest überzeugt. In seinem Buch hat Lee Strobel zahlreiche intelligente Menschen interviewt, die Wundern mehr oder weniger kritisch gegenüberstehen. So hat er mit dem Herausgeber einer religionskritischen Zeitschrift gesprochen, einem neutestamentlichen Theologen, einer Dozentin für Religionswissenschaft, einem Kriminalbeamten, einem Physiker, einem Missionar und noch vielen anderen und stieß zu seiner eigenen Überraschung auf zahlreiche Wunderberichte, die es auch heute noch gibt. Circa 50 bis 60 davon kann man in seinem Buch nachlesen. Eine Geschichte habe ich zu Beginn meiner Predigt erzählt. Besonders beeindruckend fand ich ein Interview, was er mit dem Professor für Neues Testament Craig Keener geführt hat. Dieser Professor hat vor einigen Jahren eine Auslegung zur Apostelgeschichte geschrieben und sich beim Lesen der Apostelgeschichte die Frage gestellt, ob diese Wunder, die dort zahlreich beschrieben werden, auch heute noch stattfinden. Er hat dann Wunderberichte gesammelt und herausgekommen, ist ein zweibändiges Buch von 1200 Seiten, von vorne bis hinten gefüllt mit Wunderberichten aus unserer Zeit. Und zwar nur solchen, die eindeutig belegt sind, also wo es mehrere Zeugen gibt, ärztliche Atteste und. Ich möchte gerne noch einen zweiten Wunderbericht vorlesen. Er handelt von Dwayne Miller. Passiert 1993. Dwayne Millers größte Freude war es, in seiner kleinen Gemeinde zu predigen und Gott Lieder zu singen. Er leitete die Baptistengemeinde in Branham, Texas, nicht nur, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern aus Leidenschaft und weil er sich dazu berufen wusste. Es war eine große Freude und Befriedigung für ihn. Als er an einem Sonntagmorgen mit Grippe aufwachte, fühlte sich sein Hals wie Schmirgelpapier an. Und er brachte kaum ein Wort heraus. Jede Silbe schmerzte. Die Erkältung verschwand bald wieder, aber seine Luftröhre war immer noch entzündet und er brachte nur noch ein krächzendes Flüstern heraus. Sein Hals war wie zugeschnürt, als würde ihn jemand würgen. Dwaynes Stimme war praktisch nicht mehr vorhanden. Da er nicht mehr predigen konnte, legte er sein Amt als Pastor der Gemeinde nieder. Schließlich bekam er einen Job bei der Regierung, wo er Aufzeichnungen recherchieren musste, aber er verlor den Job wieder, weil er nicht sprechen und daher seine Ergebnisse auch nicht vor Gericht vortragen konnte. Seine Krankenversicherung bezahlte seine Behandlung nicht mehr und er wurde mit Rechnungen in Höhe von Tausenden von Dollar konfrontiert. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich völlig nutzlos. Mein Einkommen, meine Zukunft, meine Gesundheit, mein Wohlbefinden, alles entzog sich plötzlich völlig meiner Kontrolle. Es war eine furchteinflößende und demütigende Erfahrung, sagte er. Im Lauf von 3 Jahren wurde er von 63 Ärzten untersucht. Sein Fall wurde sogar von einem Schweizer Ärztesymposium der weltbesten HNO-Spezialisten untersucht. Die Diagnose: Das Grippevirus hatte die Nerven seiner Stimmbänder zerstört und sie waren erschlafft. Als Duane nach den Heilungschancen fragte, sagte ihm ein Arzt: 0%. Entgegen Duanes Protesten bestand seine frühere Bibelklasse in der First Baptist Church in Houston darauf, dass er sprechen solle. Man beschaffte ein spezielles Mikrofon, das Duanes leise, raue, krächzende Stimme verstärkte, und die Bibelklasse einigte sich darauf, dass seine krächzende Stimme zu ertragen sei, weil sie ihn und seine Predigten so liebten. Ironischerweise sprach er über Psalm 103, wo es im Vers 3 heißt, dass Gott alle deine Gebrechen heilt. Duane sagte später: Mein Mund sagte, ich glaube immer noch, dass Gott heilt. Aber mein Herz schrie, aber warum nicht mich, Herr? Er las weiter und im nächsten Vers hieß es, der dein Leben vor dem Untergang rettet. Ich hatte schon Zeiten, in denen sich alles nach Untergang anfühlte und ihr sicher auch. In dem Moment, als er das Wort Untergang sagte, verschwand das würgende Gefühl. Nach 3 Jahren konnte ich zum ersten Mal wieder frei atmen, erinnert er sich. Ich hörte, wie die Zuhörer alle gleichzeitig nach Luft schnappten, und da fiel auch mir auf, dass meine Stimme wieder da war. Ich konnte mich selbst hören. Seine verblüfften Zuhörer fingen an zu klatschen und zu jubeln. Seine Frau Jolene brach in Tränen aus. Das verstehe ich jetzt nicht, stotterte Duane mit seiner frischen neuen Stimme. Dieser dramatische Augenblick von Duanes Heilung war auf Band festgehalten worden, und das machte überall die Runde. Spätere Untersuchungen ergaben, dass sein Rachen völlig normal aussah, als sei nie etwas gewesen. Entgegen jeder Erwartung war sogar das vernarbte Gewebe verschwunden. Selbst wenn ich erklären könnte, wie Sie ganz plötzlich Ihre Stimme zurückgewonnen haben, was ich nicht kann, meinte ein Arzt, könnte ich niemals erklären, was mit dem Narbengewebe passiert ist. Und weil diese wunderbare Heilung von Duane auf Band festgehalten wurde, können wir sie uns heute noch anhören. Auf YouTube ist sie zu finden und dazu solltet ihr jetzt den verlinkten Link hier anklicken und euch das Video bzw. die Tonbandaufnahme, die knapp 5 Minuten dauert, in den nächsten 5 Minuten anhören. Und wer gut ist im Englischunterricht und da gut aufgepasst hat, der möge mal auf die Worte von Duane, worüber er spricht, in dem Moment, auch als er geheilt wird, besonders achten. Bis gleich. Ein unglaubliches Wunder, wie ich finde. Und wie gesagt, in dem Buch finden sich noch viel mehr und einige sind noch wesentlich spektakulärer als das von Duane. Aber, und hinter dieses Aber möchte ich 3 Ausrufezeichen nehmen. Sie sind die Ausnahme und nicht die Regel. Schließlich hatte Duanes Familie, seine Gemeinde, seine Freunde zuvor 3 Jahre für seine Heilung gebetet, aber nichts war passiert. Und ich bin mir sicher, dass viel Leid und viel Gebrechen, was wir ertragen und erleiden müssen, erst nach unserem Tod in der Gegenwart von Jesus geheilt werden. In dem gleichen Gottesdienst, als das Wunder mit Duane passierte, saß auch ein 32-jähriger Familienvater, der an einem Gehirntumor litt. Er starb 2 Wochen später. Nun ein paar zentrale Aussagen, die Lee Strobel bei seiner Recherche über Wunder in der heutigen Zeit herausgefunden hat, die ich hier kurz vorstellen möchte. Es sind insgesamt 6. Erstens, 2 von 5 Amerikanern haben schon ein Wunder erlebt. Nun gut, jetzt mag man sagen, ob das so alles stimmt. Aber selbst wenn man 99% dieser Wunder irgendwie anders erklären könnte, blieb noch 1% über, und das wären knapp 1 Million Wunder. Zweitens, jeder 2. Arzt in den USA gibt an, schon mal etwas Übernatürliches erlebt zu haben in Bezug auf seine Patienten. Drittens, die Wunder, die Jesus getan hat, sind gut belegt. Es gibt sehr viele Zeugen und selbst die Kritiker, die gegen ihn waren, zweifelten nie daran, dass Jesus Wunder getan hat. Sie regten sich höchstens darüber auf, dass er sie an einem Sabbat getan hat. Ja, sogar nichtchristliche Autoren berichten von Jesu Wundertaten, auch wenn diese die als Zauberei bezeichnen. Viertens, und auch das finde ich sehr interessant, Wunder passieren heutzutage schwerpunktmäßig unter Menschen, in denen es viel Analphabetentum gibt, die unter einer schlechten medizinischen Versorgung leiden oder die in einer Kultur leben, in der geistliche Mächte eine Realität sind, wo Gott durch ein Wunder beweist, dass er der Stärkere ist. Fünftens, und das finde ich jetzt schon sehr kurios, es gibt mittlerweile wissenschaftliche Untersuchungen über die Wirksamkeit von Gebet, von Universitäten durchgeführt. Und das Ergebnis ist, es funktioniert tatsächlich, selbst dann, wenn die Patienten nicht mal wussten, dass für sie gebetet wurde. Es funktioniert allerdings nur dann, wenn Christen beten. Sechstens, in der islamischen Welt spricht Gott in den letzten 20 Jahren vermehrt durch Träume und Visionen. Missionare berichten, dass vermutlich in den letzten 20 Jahren mehr Muslime Christen geworden sind als in den 1400 Jahren zuvor. Circa 30% von ihnen hatten zuvor einen Traum oder eine Vision von Jesus. Das ist übrigens sehr biblisch. Ungefähr 200 Mal finden wir in der Bibel, dass Gott zu Menschen durch Träume oder Visionen spricht. Und das sind keine gewöhnlichen Träume, wie wir sie vielleicht jede Nacht haben, sondern das sind Träume, in denen Jesus diesen Menschen etwas sagt, was sie sonst gar nicht wissen konnten. Oder es wird auch daran deutlich, dass sie übernatürlich sind, dass zwei Menschen in der gleichen Nacht den gleichen Traum haben. Es geht sogar so weit, dass Missionare in Ägypten eine Zeitungsanzeige geschaltet haben. Hast du im Traum den Mann in Weiß gesehen? Er hat eine Botschaft für dich. Wähle diese Nummer, damit Muslime mit Christen ins Gespräch kommen über den christlichen Glauben. Ein anderer Missionar, Tom Doyle, hat darüber sogar ein Buch geschrieben, Träume und Visionen, ebenfalls sehr spannend zu lesen. Als ich es das erste Mal gelesen habe, konnte ich nicht alles glauben, was da drin steht. Ich kenne diesen Tom Doyle auch nicht persönlich und da hat man so seine Zweifel, was er berichtet. Ich habe mich deshalb vor knapp 2 Jahren mit Matthias Schulz, dem Cousin meiner Frau, unterhalten. Er hat viele Jahre in Ägypten und Jordanien unter Muslimen gelebt und gearbeitet und ist auch jetzt noch die Hälfte des Jahres in der muslimischen Welt unterwegs, um Christen dort zu unterstützen. Und er hat mir genau das, was Tom Doyle in seinem Buch geschrieben hat, bestätigt. Ja, es ist wirklich wahr. Sehr, sehr viele Muslime träumen von Jesus. Wobei sie ihn vielleicht nicht als Jesus sofort erkennen, sondern nur einen Mann in Weiß erleben. Natürlich bleiben viele Fragen offen. Warum spricht Gott erst jetzt zu den Muslimen und nicht in den 1400 Jahren zuvor? Warum spricht Gott nicht zu uns vermehrt durch Träume oder Visionen? Wir können Mutmaßungen anstellen. Vielleicht, weil 50% aller Muslime Analphabeten sind oder weil 86% von ihnen keinen Christen kennen. Aber das sind nur Vermutungen. Gott ist souverän und er entscheidet, wann er zu den Menschen spricht und in welcher Form. Auch das finden wir in der Bibel. So steht in 1. Samuel 3, Vers 1, der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Auch damals gab es Zeiten der Funkstille. Natürlich wollen wir gerne an Wunder glauben und Wunder sind etwas Tolles. Und vielleicht lesen wir die biblischen Texte manchmal auch etwas einseitig. Ich möchte das verdeutlichen an einem Bibeltext aus der Apostelgeschichte, die ja voll ist von Wundern. Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 19. Ich lese nach der Hoffnung für alle. Überschrieben ist der Text mit die Verhaftung des Petrus und seine Befreiung. In dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Jakobus, der Bruder des Johannes, wurde enthauptet. Als Herodes merkte, dass er dadurch bei den führenden Männern der Juden Ansehen gewann, ließ er noch während des Festes der ungesäuerten Brote Petrus gefangen nehmen. Man warf den Apostel ins Gefängnis. Dort bewachten ihn ununterbrochen 4 Soldaten, die alle 6 Stunden abgelöst wurden. Herodes wollte nach dem Passafest Petrus öffentlich den Prozess machen. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, Gott um Hilfe für den Gefangenen zu bitten. In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus angekettet zwischen 2 Soldaten, während 2 andere vor der Zelle Wache hielten. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm, »Steh schnell auf!« Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. »Binde deinen Gürtel um und zieh deine Sandalen an«, befahl ihm der Engel. »Nimm deinen Mantel und folge mir.« Petrus ging hinter dem Engel aus der Zelle, aber die ganze Zeit über konnte er nicht glauben, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Doch sie passierten die erste Wache, die zweite und kamen schließlich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führte. Es öffnete sich vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel und erst jetzt begriff Petrus, der Herr hat mir tatsächlich seinen Engel geschickt, um mich aus der Gewalt des Herodes zu retten. Die Juden werden vergeblich auf meine Hinrichtung warten. Petrus überlegte und ging dann zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Als Petrus an die Haustür klopfte, kam ein Mädchen, das Rode hieß, und wollte hören, wer da war. Sie erkannte Petrus sofort an der Stimme, vergaß aber vor lauter Freude die Tür zu öffnen und lief ins Haus zurück. »Petrus steht draußen vor der Tür«, rief sie. »Du musst dich irren«, meinten die anderen, aber sie blieb bei ihrer Behauptung. Jetzt vermuteten einige, vielleicht ist es sein Engel. Petrus hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen. Als sie ihm endlich öffneten und Petrus erkannten, gerieten sie vor Freude außer sich. Mit einer Handbewegung brachte er sie zur Ruhe und dann berichtete er, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte. Sag das auch Jakobus und den anderen, bat er zum Schluss. Dann trennten sie sich und Petrus verließ Jerusalem, um sich in Sicherheit zu bringen. Am nächsten Morgen entdeckten die Soldaten voller Entsetzen, dass Petrus nicht mehr da war. Sie konnten es sich einfach nicht erklären. Als Herodes den Gefangenen vorführen lassen wollte, er aber nirgendwo zu finden war, ließ der König die Wachen verhören und hinrichten. Anschließend verließ Herodes Judäa und blieb längere Zeit in Caesarea. Ich weiß nicht, woran du dich erinnerst oder was du hörst, wenn du diese Geschichte dir angehört hast. Vermutlich, Petrus wurde durch ein Wunder gerettet. Und überschrieben ist sie auch mit die Verhaftung des Petrus und seine Befreiung. Aber vielleicht hast du schon wieder vergessen, was ganz am Anfang des Textes stand. Jakobus wurde enthauptet und viele Christen wurden gefoltert. Und für die wurde mit Sicherheit genauso gebetet wie für Petrus. Und die Frage stellt sich mir, was haben die Christen eigentlich damals gebetet? In Vers 5 heißt es nur, aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. Aber was? Vielleicht, dass er aufrecht in den Tod geht, dass die Folter für ihn erträglich ist oder dass er seinen Glauben nicht verleugnet? Für seine Befreiung aus dem Gefängnis haben sie offensichtlich nicht gebetet, denn sonst könnte ich mir nicht erklären, dass sie so überrascht war, als er auf einmal vor der Tür stand. Was sind nun die Konsequenzen aus dieser biblischen Geschichte und auch aus den Erkenntnissen, die Lee Strobel in seinem Buch zusammengetragen hat? Ich möchte 3 zum Schluss nennen, die du dir vielleicht mitnehmen kannst. Erstens, ich darf für Wunder beten oder auch für mich beten lassen, denn es gibt auch heute noch Wunder, davon bin ich fest überzeugt. Der Erfinder der Naturgesetze setzt sie manchmal außer Kraft. Und wer daran Zweifel hat, er sollte unbedingt das Buch von Lee Strobel lesen. Zweitens, Wunder sind die Ausnahme. Leider, nicht die Regel. Auch viele Kranke, die Jesus geheilt hat, haben vorher jahrelang um Heilung gebetet. Aber nichts ist passiert. Gott ist souverän. Er entscheidet, ob und in welcher Form und wann er ein Gebet erhört. Wenn wir unseren Glauben von einer Gebetserhörung abhängig machen, dann werden wir spätestens dann Schiffbruch erleiden, wenn ein Gebet nicht erhört wird. Auch Jesus musste die Erfahrung machen, dass ein Gebet von ihm nicht erhört wird. Als er in Gethsemane darum bat, dass der Kelch des Leids mit der Kreuzigung an ihm vorübergeht, hat Gott dieses Gebet nicht erhört. Wir als sündige Menschen, die wir auf den Kreuzestod von Jesus und seine Vergebung, die wir dadurch haben, angewiesen sind, können nur sagen, Gott sei Dank. Und drittens, die Intensität meines Glaubens ist nicht entscheidend, ob ein Gebet erhört wird. Das haben die Jünger in der Apostelgeschichte erfahren und das hatte auch Dr. Helen Roseware in unserer Anfangserzählung erlebt. Ich darf aber immer wieder um Glauben ringen, wie der Vater, der seinen kranken Sohn zu Jesus gebracht hat, wie wir in Markus 9, Vers 24 lesen, und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Jahreslosung für 2020. Nicht die Intensität meines Glaubens bewirkt das Wunder, sondern Gottes Gnade und Handeln. Amen. Ich bete. Herr, wir danken dir für deine Schöpfung, für das Wunder, das du getan hast, dass du aus dem Nichts das Weltall hervorgebracht hast, dass du die Erde erschaffen hast mit allen Pflanzen, Tieren und den Menschen, dass du Wunder getan hast, die wir in der Bibel nachlesen können und dass du auch noch heute Wunder tust, dass du Jesus von den Toten auferweckt hast. Danke, dass wir mit allem, was uns beschäftigt, mit allem Leid, wo wir ein Wunder brauchen, zu dir kommen können und darum bitten können, dass du dieses Wunder tust. Aber gib uns auch dann das Gefühl der Geborgenheit und das Gefühl, von dir geliebt zu sein, wenn dieses Wunder nicht eintritt, weil es nicht deinem Plan entspricht. Und alles andere, was uns sonst noch beschäftigt, wollen wir in dem Gebet vor dich bringen, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.